Michi, Matthias und ich befinden uns im Bürogebäude der einstigen Hirtenberger Patronenfabrik. In Folge 2 haben wir bereits über die Fabrik und Fritz Mandl gesprochen. Er wurde gezwungen, sie 1938 an die Nazis zu verkaufen. Damit wurde sie in die NSDAP-Stiftung Wilhelm Gustloff Werke eingegliedert.
Hallo, grüß Sie.
Grüß Gott, Johanna Hirzberger.
Grüß
Gott.
Nach seiner Rückkehr aus dem Exil baut Fritz Mandl die Firma wieder auf und wird von 1955 bis zu seinem Tod Aufsichtsratspräsident der Hirtenberger Patronen- und Rohwerke AG. Mandls Erben verkaufen eine Aktienmehrheit an die verstaatlichten Großkonzerne Voestalpine AG und Austria Metall AG. Schließlich geriet das Unternehmen in den 90ern in wirtschaftliche Turbulenzen. Der Unternehmer Helmut Schuster und sein Bruder Gerhard Schuster greifen ein. Das ist Gerhard Schuster. Er ist Aufsichtsratspräsident von Orasis Industries Holding, der Mutter von Astotec Holding.
Wir haben nichts geändert. Mein Büro ist das Büro vom Mandl und von den Alten, ist auch über 100 Jahre alt.
Also. 2019 verkaufte die Unternehmerfamilie Schuster schließlich den Munitionsbereich an einen staatlichen Munitionshersteller aus Ungarn. Bei Astotec in Hirtenberg werden heute Sicherheitsteile für Autos produziert, die zum Beispiel Gurte im Fall eines Unfalls straffen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was haben die Unternehmerfamilie Schuster und das heutige Unternehmen Astotec mit unserem Podcast zu tun? Und warum sitzen Michi, Matthias und ich mit Gerhard Schuster in diesem historischen Sitzungssaal?
Es war ja, wenn wir jetzt über die Zeit, über die NS-Zeit sprechen können, es war ein Zwangsarbeiterinnenlager für die Hirtenberger Munitionsfabrik. Es gab das Konzentrationslager an NS sehr spät, 1944, nur knapp ein Jahr. Wie ist denn die Hirtenberger AG, also die Firmengeschichte, ist die in irgendeiner Form aufgearbeitet worden? Also gab es da Recherchen in den Archiven? Haben da Forscher Zugang gehabt?
Ja, hat sich niemand.
Der Festschrift ist einiges.
Das ist Josef Mötz. Er ist Waffenexperte und Kurator des Museums der Hirtenberger Patronenfabrik hier am Betriebsgelände.
Ja, es steht einiges drinnen, aber es hat sich niemand dafür interessiert.
Ja, aber das hat sich ja geändert dann in die 90er, in die 80er, ab die 60er Jahre oder wie die Opferkrise gefallen ist. Es gibt ja Firmen, die das aufgearbeitet haben. Zum Beispiel die ÖBB, die hat eine Historikerkommission eingesetzt, die Nazi-Zeit aufgearbeitet hat.
Was hat die Familie Schuster in den letzten 30 Jahren für die Aufarbeitung der Firmengeschichte gemacht? Auf der Astotec-Webseite ist zu lesen, Gründung 1860. Und erst 1993 geht es weiter. Dazwischen nix. 133 Jahre, einfach ausgespart. Dabei wurden auf dem Grund und Boden, der später der Hirtenberger AG gehörte, rund 400 Frauen unter widrigsten Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Josef Mötz weicht unseren Nachfragen aus, verweist immer wieder auf seine Festschrift und das von ihm kuratierte Waffenmuseum. Im Museum wird die Geschichte der Fabrik übrigens sehr umfangreich präsentiert.
Alles kommt vor. Keine Angst, Sie sehen alles.
Die Zeit des Frauen-KZs und der Zwangsarbeit ist, naja, sagen wir einmal, auch vorhanden. Matthias hackt nach.
Aber die KZ-Geschichte,
bitte? Oh ja, natürlich auch. Okay. Ja. Wobei ich persönlich, mich krampft es immer ein, wenn ich KZ höre, weil es war ja nur ein Nebenlager des Konzentrationslagers Mauthausen. Ein Nebenlager für ein paar hundert weibliche Häftlinge, die in der Verpackung von Infanteriemunition beschäftigt waren. Also wenn jetzt halt in den Medien immer groß vom KZ die Rede ist, krampft es mir ein, weil es war kein KZ, es war ein Nebenlager von Mauthausen.
Jetzt muss ich kurz reingrätschen. Natürlich war es ein Konzentrationslager. Nur damit wir das klarstellen. Alle Außenlager waren Konzentrationslager.
Aha, okay. Also das ist die heutige Sicht.
Das ist einfach die Geschichtswissenschaft. Also das ist jetzt keine Meinung von mir, das ist einfach...
Ja, ich sehe es persönlich anders.
Okay, Es ist klar, dass die Familie Schuster nichts mit der Geschichte vor 1945 zu tun hat. Aber gleichzeitig scheint es so, als gäbe es in der historischen Aufarbeitung noch Luft nach oben. Ein paar Meter vom Astotec-Gelände entfernt erleben wir, wie mit Erinnerung umgegangen wird. Auf einem historisch belasteten Grund soll ein Gewerbepark gebaut werden. Dieses Vorhaben kann nicht mehr gestoppt werden. In der letzten Folge dieses Podcasts suchen wir nach Orten der Erinnerung. Wir fragen uns, wie geht Erinnern? Was müssen wir als Gesellschaft und als BürgerInnen tun, um nicht zu vergessen? Und was für eine Rolle spielen Orte, wenn uns die ZeitzeugInnen verlassen? Das ist Brachland, das KZ und die Millionen. Ich bin Johanna Hirzberger, Journalistin, und habe diesen Podcast gemeinsam mit Michael Ortner und Matthias Winterer recherchiert. Ein Podcast der WZ in Zusammenarbeit mit Oh Wow Podcasts. Wenn ihr Folge 1 bis 4 noch nicht kennt, dann fangt am besten damit an. Ihr hört Folge 5. Was bleibt? An einem Donnerstag im März stehen wir vor der neuen Mittelschule in Hirtenberg. Die Sonne strahlt uns ins Gesicht. Ein paar Meter vor der Schule sind Betondreiecke aufeinander gestapelt. Auf jedem Dreieck steht der Name eines KZ-Außenlagers von Mauthausen. Darunter ihre Distanz in Kilometern. Es ist die sogenannte Außenlagerstele, die 2024 errichtet wurde. Zu verdanken ist sie dem Lokalhistoriker Erich Strobel und dem Mauthausen Memorial. Als sie an den Hirtenberger Bürgermeister Karl Brandner herangetreten sind, fand dieser schnell einen passenden Standort. Nur zur Erinnerung, in Leobersdorf, der Nachbargemeinde von Hirtenberg, wo auch die KZ-Wiese liegt, gibt es noch immer kein Mahnmal. Wir stellen uns an den Rand einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern.
Also wir gehen auf den Berg und tun halt die Sachen anschauen.
Erklärt eine der Jugendlichen, die wir heute bei einer Exkursion begleiten.
Es war halt ein Munitionsfabrik, in der hauptsächlich Frauen gearbeitet haben.
Mhm. Ja, am Lindenberg.
Seit fast 80 Jahren wurde hier in der Umgebung über das KZ geschwiegen. Vor etwa einem Jahr hat sich das offiziell geändert.
Ich habe mit meinem Vorvorgänger gesprochen, der ein guter Freund von mir war. Der hat gesagt, Karl, wir haben über das nicht gesprochen, wir haben über das nicht gedacht.
Das ist Karl Brandner, der Hirtenberger Bürgermeister. Nachdem er sich intensiver mit der NS-Geschichte der Gemeinde und dem KZ beschäftigt hat, wurde er wütend.
Es ist schon traurig. Wenn Sie heute mit der Bevölkerung sprechen, mit dem Großteil der Bevölkerung sprechen, sagt da jeder Zweite, bitte lasst mir mit denen in Ruhe, hör auf damit, ich bin zwar nicht angefeindet worden wegen der Stele, aber es waren sehr viele, die gesagt haben, brauchen wir das, wollen wir das wieder aufmappen? Aber ich gesagt, Kinder, schaut, es schaut so aus, wie wenn diese Zeit wiederkommt.
Weder in seiner Schulzeit noch in der seiner Kinder wurde über das zweitgrößte Frauen-KZ Österreichs gesprochen. Im Unterricht der Hirtenberger Mittelschule wird das Schweigen gebrochen. Die SchülerInnen setzen sich mit dem Holocaust auseinander und mit dem Thema Gedenken. Im Werkunterricht bauen sie ihre eigenen Denkmäler.
Also wir machen, meine Gruppe macht einen Berg, wo man reinfahren kann. Und da sieht man halt die Sachen von damals. Wie es nicht sein sollte und wie es schon sein sollte.
Wir folgen der Schulgruppe durch den Ort, hinauf auf den bewaldeten Lindenberg. Diesen Weg mussten die internierten Frauen täglich zurücklegen, um zur Munitionsfabrik zu gelangen. Die Frauen stapften hier in Holzschuhen und dünnen Häftlingskleidern im Schnee den Berg hoch. Bei diesem Gedanken stellt es einem die Haare auf. Wir verlassen den Wald und kommen am Lindenberg an. Von hier oben sehen wir direkt auf die Wiese, auf der einst das KZ Hirtenberg stand. Wir fragen ein paar Schülerinnen und Schüler, wie sie das finden, dass diese Wiese bald bebaut werden soll.
Das ist einfach respektlos.
Schlimm.
Ja, weil es dann nirgends mehr wo grüne Wiesen gibt, weil alles verbaut wird.
Wenn man genau hinschaut, sind da ja noch so Standteile. So, warum, also, keine Ahnung, aber es ist halt unnötig, wenn da was hinkommt.
Aber ich würde auch sagen, dass da eine Gedenkstätte hingehört.
Dass man zum Beispiel, keine Ahnung, Kerzen hinlegt und so oder hinstellt für die Einzelnen.
Bürgermeister Brandner dazu.
Was ich mir wünschen würde, dass die Schulen in der Umgebung das Gleiche machen wie unsere Mittelschule, dass sie vielleicht daherkommen und sich das anschauen. Also ab 13, 14 Jahren kann man das den Kindern zumuten. Einmal nur sagt, was damals war und was eigentlich schuld war an dem Ganzen. Mir wäre es wichtig, dass die Jugend das sieht und ein bisschen drüber nachdenkt und in ihrem eigenen Interesse, wann wer anfängt zum Blödreden, einer den Mund verbietet.
Die Idealvorstellung wäre, dass die gesamte Wiese nicht bebaut wird.
Das ist Ute Bauer-Wassmann. Sie ist Architekturhistorikerin und arbeitet für das Gedenkbüro des Mauthausen Memorials.
Nicht nur das Areal des ehemaligen Konzentrationslagers, sondern auch das ehemalige Zwangsarbeiterlager und Kriegsgefangenenlager, weil wir hier inmitten einer Region sind, die geprägt war von Ausbeutung durch Zwangsarbeit. Und idealerweise würden Teile der Relikte, die unter der Erde sind, sichtbar gemacht werden als materielle Zeitzeugen, die sagen, hier ist es gewesen, es ist nicht vom Tisch zu wischen, es ist nicht zu leugnen. Und rund um diese Sichtbarmachung dann eine Gedenkstätte herum aufzubauen, die idealerweise hier von der Lokalinitiative betrieben wird, die wirklich sehr, sehr engagiert ist.
Das Mauthausen Memorial versucht die Bevölkerung unter anderem für nationalsozialistische Wiederbetätigung, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit zu sensibilisieren. Auch die historische Aufarbeitung der rund 40 Außenlager von Mauthausen, sowie das KZ Hirtenberg, liegt in ihrer Verantwortung. Als das Mauthausen Memorial über eine Annonce vom Verkauf des KZ-Areals erfährt, kontaktieren die Verantwortlichen den damaligen Besitzer, Bürgermeister von Leobersdorf, Andreas Ramhatter. Über ihn und den Grundstücksdeal haben wir ja schon in der letzten Folge ausführlich gesprochen.
Wir haben dann auch sofort den Kontakt gesucht, haben versucht, aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren, erstmal nachzufragen, ob überhaupt bekannt ist, dass dort ein ehemaliges Außenlager von Mauthausen sich befunden hat.
Nach den Veröffentlichungen von Falter und WZ im November 2024 verwies Ramhatter übrigens immer wieder auf ein geophysikalisches Gutachten, das der Voreigentümer der Fläche in Auftrag gegeben hat. Demnach gab es dort keine Funde. Aber bei dieser Art der Untersuchung wird der Boden mit Strahlen oberflächlich untersucht. Bedeutet, man kann damit gar nicht feststellen, ob unter der Erde materielle Fundobjekte liegen. Das Mauthausen Memorial kontaktiert schließlich den aktuellen Besitzer der Fläche, den Bauunternehmer Thomas Rattensberger. Dieser gibt ein zweites Gutachten in Auftrag. ArchäologInnen dokumentieren etliche Baureste des Lagers, die teilweise noch erhalten sind, und nehmen sogar einige Fundstücke in ihr Depot auf. Also ja, direkt unter der Erde findet man noch Fundamentreste des KZs. Und auch Überreste des Kriegsgefangenen- und ZwangsarbeiterInnenlagers, die sich auch auf dieser Wiese befunden haben. Einige Teile davon habe ich ja selbst gesehen. Falls ihr euch jetzt denkt, klare Sache, die Überreste müssen geschützt werden, muss ich euch enttäuschen. Das zuständige Bundesdenkmalamt sieht das nämlich anders. Wir telefonieren mit Christoph Basel. Er ist Präsident des Bundesdenkmalamts und erklärt uns, wieso die Fundamentreste des KZ Hirtenbergs nicht geschützt werden.
Da ist einfach kaum etwas vorhanden an Substanz. Man sieht natürlich die Abdrücke des Lagers im Erdreich. Das kann man archäologisch ganz gut feststellen. Aber sozusagen vom Lager selbst, von der Substanz, von den Gebäuden, von den Fundamenten ist einfach zu wenig erhalten, dass wir so einen Denkmalschutz stellen. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein wichtiger Ort ist. Das muss man schon noch betonen.
Unsere Kollegin Eva Konzett von der Wochenzeitung Falter fragt auch beim Innenministerium nach, warum der historisch belastete Boden nicht geschützt wird. Das BMI nimmt per Mail Stellung.
Das Bundesministerium für Inneres ist sich im Zusammenhang mit den gesetzlichen Aufgaben der Bundesanstalt Mauthausen Memorial, der historischen und gesellschaftspolitischen Verantwortung und Verantwortlichkeit der Republik Österreich bewusst, mit NS-Täterorten pietätvoll umzugehen und für ein angemessenes und würdiges
Achtung,
Gedenken Sorge zu
tragen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Statement.
Um dies nachhaltig zu gewährleisten, besteht im konkreten Fall das Angebot, den Eigentümer der genannten Liegenschaft im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten in einer Sichtbarmachung und Setzung eines angemessenen Erinnerungszeichens zu unterstützen.
Okay, was heißt das jetzt? Das BMI scheint es nicht in Erwägung zu ziehen, das Grundstück zu kaufen. Stattdessen bieten sie an, ein Erinnerungszeichen zu unterstützen. Das klingt ziemlich unkonkret, oder? Der Gewerbepark darf also gebaut werden. Und nach dem jahrzehntelangen Schweigen vor Ort werden nun auch noch die letzten sichtbaren Spuren auf dem KZ-Gelände in Leobersdorf ausgelöscht. Zusammengefasst, weder das Bundesdenkmalamt noch das Innenministerium setzen konkrete Maßnahmen zum Schutz der Lagerreste.
Bewusstsein schafft man nicht, indem man einen Kaufrück abwickelt.
Das ist Barbara Glück. Sie leitet das Mauthausen Memorial.
Ich glaube, es bringt wenig, Schuld aufzuarbeiten und Versäumtes aufzuarbeiten, weil dann werden wir in unserer Gedenkarbeit wohl nie fertig werden. 80 Jahre kann man nicht wieder rückgängig machen. Wir können nur heute die Gelegenheit nützen und wir sind da von Grund auf sehr positive Menschen, dass wir sagen, ja, wir glauben, es ist möglich, wenn wir uns heute anschauen, welchen Weg wir dort gemeinsam gehen können. Gedenken findet gemeinsam statt, indem man sich's ausverhandelt. Und diesen Weg möchten wir anbieten, dass wir den in Leobersdorf gemeinsam gehen.
In unserem Interview spricht Barbara Glück immer wieder von Gusen. Das ist eine Gemeinde in Oberösterreich, in der sich auch ein Außenlager von Mauthausen befand. Hier habe die Gedenkarbeit gefruchtet. Die Republik Österreich hat in den letzten Jahren Areale des ehemaligen Konzentrationslagers Gusen angekauft, um diese in die bestehende Gedenkstätte zu integrieren. Vor Ort kann man Führungen machen und online findet man Videos und Begleitmaterial.
Und dann kommen Menschen zu uns, die dort leben, die jetzt gar nicht so direkt die Anrainer sind und gesagt haben, früher war das immer so, da haben wir immer gefragt, wann finden denn die Gedenkfeiern statt, weil dann waren wir nicht da, dann sind wir auf Urlaub gefahren. Heute fragen wir, wann sind denn die Gedenkfeiern, weil dann schauen wir, dass wir da sind und erst danach auf Urlaub fahren. Das ist alles Schritt für Schritt gegangen. Wir haben uns zu Beginn, haben wir uns die Werte ausverhandelt. Was ist denn für jeden Einzelnen wichtig, was dieser Ort bedeutet. Wenn wir möchten, dass in Leobersdorf ein Gedenken stattfindet, dann braucht es mehr als nur Gesprächsversuche mit dem Grundstückseigentümer. Dann geht es um die Menschen, die dort leben.
April 2025. Genau an diesem Tag vor 80 Jahren wurde das KZ Hirtenberg von den Nazis aufgelöst. Und die Frauen wurden zu Fuß zurück ins Stammlager Mauthausen getrieben. Heute findet hier in Hirtenberg eine Gedenkfeier für sie statt. Organisiert wurde sie vom Mauthausen Memorial, gemeinsam mit dem Lokalhistoriker Erich Strobel und seinen MitstreiterInnen. Das Mauthausen Memorial hat Angehörige der ehemaligen KZ-Insassinnen ausfindig gemacht. Einer von ihnen hat sich bereit erklärt, an der heutigen Gedenkfeier teilzunehmen. Als Ehrengast. Es ist John Bloomfield, mit dem wir schon in Folge 3 über seine Mutter Umberta Capillari gesprochen haben. Bloomfield ist 77 Jahre alt. Er hat weiße Haare und trägt heute einen winddichten Parker. Für die Gedenkfeier ist er gemeinsam mit seiner Frau aus England angereist.
So the, you know, the message is getting out. In England, people didn't really know about concentration camps even after the war when, you know, people reported it. It was never a realistic thing.
Er meint, dass die Menschen in Großbritannien lange Zeit keine Ahnung von Konzentrationslagern gehabt hätten. Es sei einfach nicht realistisch gewesen, weil sie nicht zu sehen waren. Anders als hier vor Ort, mutmaßt er.
here, you know, it must have been so realistic. I mean, you can't expect everybody from all over Europe to come here to see what happened in Hirtenberg, but, you know, people from this area should remember it, and if someone wants to come here, they need to come to somewhere special.
John Bloomfield wirkt fast ein wenig schüchtern, als die Wiese, auf der seine Mutter einst inhaftiert war, betritt. Als Ehrengast soll einen Blumenkranz auf die Wiese legen. Thomas Rattensberger, der aktuelle Eigentümer, hat dafür sein Einverständnis gegeben. Allerdings nur unter einer Bedingung. Der Kranz muss abends wieder wegkommen. Nach der Kranzniederlegung findet erst die offizielle Gedenkfeier statt, vor der neuen Mittelschule in Hirtenberg. Dort, vor der Außenlagerstele, haben sich bereits etwa 150 Menschen versammelt. Darunter Schülerinnen und Schüler, interessierte BewohnerInnen, VertreterInnen von Gedenkinitiativen wie dem Mauthausen Memorial oder dem Mauthausen-Komitee und LokalpolitikerInnen. Auch Thomas Rattensberger nimmt an der Gedenkfeier teil. Abseits der Veranstaltung haben wir versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er wollte aber keine offizielle Stellungnahme abgeben. Vor der Menge ist ein Pult aufgebaut. John Bloomfield tritt dahinter und spricht ins Mikrofon.
Let me tell you a little bit about my mother, Alberta Capillari.
Seine Rede ist der Höhepunkt der Veranstaltung. Als er spricht, verstummen alle Zwischengespräche.
In June 1944, when she was 21 years old, she was arrested by the Gestapo in Trieste. She was put into a cattle wagon and arrived in Auschwitz on the 25th of June, where she was branded 82148 as a political prisoner and put to work. In September, Mum was transferred to Mauthausen and given a new number, 100. Soon after, she was moved here to Hirtenberg, an all-women's concentration camp. We should not sweep these memories under the carpet. I am glad and grateful to be here today, but I have mixed feelings. On one hand, your memorial statue is welcomed, of course, but it does not reflect the full magnitude of the atrocities committed by the Nazi regime in this location.
Darüber werde ich noch lange nachdenken. John Bloomfield schätzt die Außenlagerstele hier in Hirtenberg. Allerdings kritisiert er, dass sie nicht das ganze Ausmaß der NS-Gräueltaten darstellt. Es ist ihm einfach nicht genug.
To me it's just not significant enough. The owner of the munitions factory became rich and made profit out of human suffering and sacrifice. Concentration camp Hirtenberg should be remembered like many other concentration camp sites. There is a need to landscape the site of the camp to form a tranquil place apart for the community and others to use for quiet contemplation and reflection. A respectful place that displaces the memories and horrors and greed. Dankeschön.
Auf dem Nachhauseweg bin ich aufgewühlt. Ich frage mich, was bleibt, wenn dieser Podcast endet? Was bleibt von diesem Podcast? Immer wieder muss ich an eine Geschichte von John Bloomfield denken, die er uns abseits des Getümmels erzählte.
We were traveling to Italy one year on holiday. I was about 13.
Als Kind sei er mit seiner Familie in den Urlaub gefahren, durch Deutschland. Sie hielten bei einer Raststation an, tranken Kaffee. Als die Kellnerin die tätowierte Nummer auf dem Unterarm von Umberta sah, ließ sie ihr Tablett fallen.
And she looked at my mother and she dropped the tray and she went, Auschwitz.
Die Kellnerin entschuldigte sich bei Johns Mutter. Es täte ihr unglaublich leid. Und Bertha antwortete trocken, ihr habt recht, es sollte euch auch leid tun.
And then they said, we're so sorry about Auschwitz, we are so sorry. you know, she said, well, quite right, basically. You know, you should be sorry, basically.
Sollte es uns auch leid tun? Wir sind nicht persönlich an dem schuld, was vor 80 Jahren passiert ist. Aber sind wir nicht dafür verantwortlich, wie es mit unserer Gesellschaft weitergeht? Nochmal zur Wiese in Leobersdorf. Seit dem Beginn unserer Recherche hat sich nichts verändert. Andreas Ramhatter bleibt Bürgermeister. Das Land Niederösterreich sieht dabei zu, wie tüchtige BürgermeisterInnen opportunistisch handeln und sich mit ihren privaten Immobilienfirmen eine goldene Nase verdienen, anstatt die Gemeindeordnung anzupassen und sicherzustellen, dass AmtsträgerInnen im Sinne der Gemeinde und nicht ihrer eigenen Interessen handeln. Thomas Rattensberger, der neue Eigentümer, wird dort, wo einst mehr als 400 Frauen von den Nazis gefangen gehalten und gequält wurden, wohl einen Gewerbepark bauen. Obwohl ein Gutachten von ArchäologInnen bestätigt, dass unter der Grasnarbe viele Überreste des Lagers vorhanden sind. Weder das Innenministerium noch das Bundesamt für Denkmalschutz setzen sich für den Erhalt ein. Das Mauthausen Memorial und die lokalen AktivistInnen werden somit quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Es gibt noch eine Sache, die mich beschäftigt und über die ich noch gar nicht gesprochen habe. Am Rand der Wiese befindet sich eine verrostete Eisenschranke, auf der ein Hakenkreuz gesprayt wurde. Als ich es zum ersten Mal sah, war ich sprachlos. Wer macht so etwas? Und warum? Erst jetzt realisiere ich, dass ich mich eigentlich hätte fragen sollen, warum lässt man das Zeichen sichtbar bleiben? Warum ändert das niemand? Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keine Verantwortung übernommen und etwas gegen dieses Symbol gemacht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nur zugesehen. Erinnern findet in der Gegenwart statt. Das war einer der ersten Sätze dieses Podcasts. Heute würde ich ihn so ergänzen. Wir entscheiden, wie wir uns in der Gegenwart erinnern wollen. Wir entscheiden, ob wir Hakenkreuze sichtbar lassen. Wir entscheiden, ob wir uns gegen menschenfeindliche Aussagen positionieren. Und wir entscheiden, wie viel Aufwand wir für Solidarität und Respekt in unserer Gesellschaft betreiben wollen. All das entscheiden wir an der Wahlurne, auf Demonstrationen, in der U-Bahn oder auch bei Gesprächen in den eigenen vier Wänden. Die Geschichte von Leobersdorf ist eine zutiefst österreichische Geschichte. Und sie ist noch nicht zu Ende. In Österreich gibt es 40 Außenlager von Mauthausen. Auch ihre Geschichten sind noch nicht auserzählt. Wenn diese letzte Folge vom Brachland erscheint, ist es 80 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Am 8. Mai 1945 haben die Nazis kapituliert. Die meisten Menschen, die ihren Terror erlebt und überlebt haben, die meisten Opfer, sind heute nicht mehr da. Bald wird es keine ZeitzeugInnen mehr geben, die uns mit ihren Geschichten beim Erinnern helfen können. Das zu betonen, war auch vielen Menschen wichtig, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben.
Wir dürfen ja nicht vergessen, vor dem Hintergrund, dass die Generation, die das erlebt hat, das nur mehr wenige erleben, ja, und dass wir jetzt in eine sehr bald in eine Zukunft gehen, wo niemand mehr aus der ersten Generation da ist. Und dass vor diesem Hintergrund die Orte, wo das stattgefunden hat, schon nochmal eine andere Wichtigkeit bekommen.
Diese Zeitzeuginnen sterben biologisch. Wir haben gerade mal noch eine Handvoll, die in den Schulen geht, und ich bin dankbar über jede und jeden von ihnen.
Vor allem, finde ich, wäre es halt jetzt von unseren Generationen die Aufgabe, möglichst viele Spuren zu erhalten, damit man eben zeigen kann, schaut, da war das und da war das und so hat es ungefähr ausgeschaut.
Auch vor dem Hintergrund, dass wir es ja heute somit durch unsere Computer und Smartphones, durch diese Virtualisierung, das Haptische, das ah, an diesem Ort hat es stattgefunden, ich kann diesen Ort besuchen, das ist nicht nur ein Bildschirm, sondern das gab es tatsächlich.
Als Mensch und vielleicht auch noch viel mehr als Pädagoge bin ich halt fest davon überzeugt, dass jede weitere Verstärkung, und dazu zählen authentische Berichte von Menschen genauso wie Orte der Erinnerung, dass die wichtig sind, dass wir die ganz, ganz dringend brauchen. Umso mehr in einer Zeit, wo manches wieder hinterfragt wird oder manches wieder angegriffen wird an Selbstverständlichkeiten wie die Menschenrechte oder die Genfer Flüchtlingskonvention, die jetzt dann doch viele Jahrzehnte eigentlich nicht strittig waren.
Und eben auch, das ist die nächste Dimension, dass es Orte gibt, wo auch diese Frauen gedacht werden kann.
Ich finde, man sollte auch nicht Entscheidungen für die Zukunft vorwegnehmen, und das tut man in dem Moment, wo man sagt, das kann verbaut werden, weil dann ist es unwiederbringlich weg. Dann kann ich nicht mehr zurück.
Was bleibt also? Orte bleiben. Wir brauchen sie. Ich bin Johanna und das ist Brachland, das KZ und die Millionen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, teilt ihn mit anderen oder schreibt uns. Weitere Infos und Links zu dieser Geschichte findet ihr auch in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der WZ in Zusammenarbeit mit Oh Wow Podcasts. Host bin ich, Johanna Hirzberger. Recherche Michael Ortner, Matthias Winterer und ich. Story Editors Anna Moore, Jeanne Drach und Johanna Hirzberger. Dramaturgische Beratung Jakob Bretterhofer. Technische Produktion und Sounddesign Anna Moore. Brandmanagement Lena Janser und Nina Mohimi. Producing Denise Reisenberger und Jan Forobosko. Coverart Katharina Wieser. Chefredaktion WZ Sebastian Pumberger. Executive Producer Jeanne Drach. Wir bedanken uns bei allen GesprächspartnerInnen in dieser Folge.